wollen fortfahren, heute durch das Buch Prediger zu gehen. Und so lade ich euch ein, eure Bibel mit mir aufzuschlagen zum Buch Prediger, Kapitel 7. Prediger, Kapitel 7. Wir wollen die Verse 15 bis 29 lesen und betrachten. Hört das Wort des Herrn. Hier spricht Salomo. Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt, und da ist ein Gottloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich zugrunde richten? Sei nicht allzu gottlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf der Erde, der Gutes tut und nicht sündigt. Auch richte dein Herz nicht auf alle Worte, die man redet, damit du nicht deinen Knecht dir fluchen hörst. Denn auch viele Male, dein Herz weiß es, hast auch du anderen geflucht. Das alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Fern ist das, was ist, und tief, tief, wer kann es erreichen? Ich wandte mich, und mein Herz richtete sich darauf, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen und zu erkunden und zu suchen und zu erkennen, dass die Gottlosigkeit Torheit ist und dass die Narrheit Tollheit ist. Und ich fand, was bitterer ist als der Tod, die Frau, die Netzen gleicht und deren Herz Fanggarne, deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Siehe, dies habe ich gefunden, spricht der Prediger, indem ich eines zum anderen fügte, um ein richtiges Urteil zu finden. Was meine Seele immer fortgesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden, aber eine Frau unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Allein siehe, dies habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber haben viele Ränke gesucht. Amen. Was macht eine wirklich weise Person aus? Also was sind Kennzeichen einer wirklich weisen Person? Woran erkennt man, dass eine Person wirklich klug, wirklich weise, wirklich gottesfürchtig lebt? Was sind Früchte echter Weisheit? Nun, in dem vorliegenden Abschnitt gibt Salomo uns hilfreiche Antworten auf diese Fragen. Salomo zeigt uns in diesem Abschnitt mindestens 4 Ergebnisse. Oder 4 Früchte einer wirklich weisen Person. In der letzten Predigt zum Buch Prediger hat Salomo uns einige Ratschläge für das Leben gegeben. Dort haben wir 5 Bereiche betrachtet, aus denen wir viele lehrreiche Ratschläge für die Schule des Lebens empfangen haben. Heute wollen wir nicht nur Ratschläge von Salomo empfangen, sondern vielmehr will er uns zeigen, wie ein Leben aussieht, das von Weisheit durchdrungen ist. Weisheit ist das praktische Ausleben von erlerntem Wissen. Salomo will uns nun also zeigen, wie es praktisch aussieht, wenn man von Gott Wissen empfangen hat und nun nach diesem Wissen sein ganzes Leben ausrichtet. Und da wir als Christen alle nach Weisheit streben und da wir alle weise werden wollen und da wir alle nach dem Willen und den Wegen Gottes leben wollen, ist es gut, nun von Salomo zu lernen, was er zu sagen hat, welche Bereiche in deinem und meinem Leben durchaus sichtbare Kennzeichen hervorbringen können, um zu zeigen, dass du wirklich eine weise Person bist. Daher möchte ich in dieser Predigt auf folgende 4 Ergebnisse oder 4 sichtbare Früchte der Weisheit eingehen. Erstens, Weisheit vermeidet Perfektionismus. Zweitens, Weisheit ist sich der Universalität der Sünde bewusst. Drittens, Weisheit erkennt seine eigenen Grenzen. Und viertens, Weisheit sucht nach richtigen Urteilen. Diese 4 Bereiche, Ergebnisse oder Früchte von einer weisen Person möchten wir nun untersuchen, um uns selbst zu prüfen. Fallen wir in diese Kategorie oder übertreten wir diese Bereiche? Und möge doch der Geist Gottes uns helfen, diese Dinge zu sehen und unser ganzes Leben nach diesen Dingen auszurichten. Mein Ziel ist es, dass wir durch diese Predigt nicht nur verstehen, was Merkmale einer wirklich weisen Person sind, sondern vielmehr, dass wir alle nach diesen Früchten streben, auf dass wir solch eine weise Person werden, wie sie Salomo hier beschreibt. Also lasst uns zum ersten Ergebnis kommen. Weisheit vermeidet Perfektionismus, die Verse 15 bis 18. Einige von uns neigen von Natur aus zum Perfektionismus, das weiß ich. Das Bild an der Wand darf keinen Millimeter schief hängen. Bei der Bachelorarbeit darf kein Detail fehlen. Beim Tapezieren darf man keine Übergänge sehen. Es muss alles perfekt sein in jedem einzelnen Bereich deines Lebens. Nun, solch ein Perfektionismus gibt es auch im Geistlichen. Kaum vorzustellen, oder? Aber viele Christen sind geistliche Perfektionisten, indem sie penibel darauf achten, alles richtig zu machen in ihrem Leben, sich keine Fehler zu erlauben und ein geistlich perfektes Leben an den Tag zu legen. Geistliche Perfektionisten. Nun, vor solch einem ungesunden geistlichen Perfektionismus spricht Salomo in unserem Text. Er zeigt uns auf, dass es einen ungesunden geistlichen Perfektionismus gibt, aber er zeigt uns auch einen Ausweg auf, einen Mittelweg, den wir stattdessen wählen sollen. In Vers 15 tätigt Salomo zunächst eine Aussage, die als Fundament für den Rest seiner Argumentation dient. Dort heißt es, allerlei habe ich gesehen an den Tagen meiner Eitelkeit. Da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt, und da ist ein Gottloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Mit dieser Aussage spricht Salomo eine Realität an, die man so eigentlich nicht erwartet. In der Regel erwartet man, dass ein Gerechter, ein gottesfürchtiger Mann, ein langes und gutes Leben führt, aber ein gottloser Mann, der wird früh sterben. Das ist so die Tendenz, die wir haben. Und das ist auch, was uns die Bibel generell lehrt, nicht wahr? Es heißt in Sprüche 3, die Verse 1 bis 2. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Mit anderen Worten, wenn wir auf die Worte unseres Vaters hören, unseres irdischen Vaters, aber vor allem die Worte unseres himmlischen Vaters, dann werden wir Länge der Jahre erleben und Frieden im Leben. Das ist, was uns die Bibel lehrt. Auf der anderen Seite erwartet man aber in der Regel von einem gottlosen Menschen, dass er nicht lange lebt, sondern früh sterben wird. Im Psalm 1 werden die Gerechten mit den Gottlosen verglichen, und nachdem gesagt wird, dass der Gerechte Frucht bringen wird in seinem Leben, heißt es dann im Psalm 1, Vers 4 über die Gottlosen, nicht zu die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Also das ist, was die Bibel generell lehrt, das ist, was wir generell erwarten. Ein gottesfürchtiger Mann hat ein gesegnetes Leben, ein gottloser Mann oder Frau haben ein nicht gesegnetes Leben. Doch Salomo macht in seinem Leben eine andere Erfahrung. Und ich denke, diejenigen von uns, die schon etwas länger leben, haben auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht wie Salomo. Er beobachtet, wie gerechte, wie gottesfürchtige Menschen trotz ihrer Gottesfurcht früh sterben und gottlose Menschen trotz ihrer übertriebenen Gottlosigkeit lange leben. Salomo beklagt also diese scheinbare Ungerechtigkeit, dass diejenigen, die es eigentlich verdient haben, lange zu leben, früh sterben und diejenigen, die es verdient haben, früh zu sterben, lange leben. Wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns nicht auch manchmal so, oder? Dass wir sehen, wie gottlose Menschen in ihrer Gottlosigkeit leben, ein üppiges Leben haben, lange leben. Und Menschen, die wirklich bestrebt sind, Gott zu fürchten, irgendwie ein schwieriges Leben haben und manchmal echt sogar früh sterben. Das ist die Beobachtung und die Aussage von Salomo, die ihn dazu führt nun, im weiteren Verlauf seiner Argumentation auf zwei extreme Lebenshaltungen einzugehen, und aufzuzeigen, sich vor diesen beiden extremen Lebensweisen zu hüten. Okay? Die erste extreme Lebensweise, auf die Salomo eingeht, die wir meiden sollten, ist der geistliche Perfektionismus. Der geistliche Perfektionismus, dort sagt Salomo in Vers 16, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich zugrunde richten? Mit dieser Aussage sagt Salomo nicht, dass Gerechtigkeit und Weisheit allgemein zu verwerfen sei. Dies würde dem Rest der Bibel widersprechen. Vielmehr will Salomo mit diesem Vers aufzeigen, dass man es auch im Geistlichen übertreiben kann, sodass man sich selbst zugrunde richtet. Dass es ungesund wird. Diese Aussage von Salomo in Vers 16 muss man im Lichte von Vers 15 betrachten. Dort erklärte Salomo, wie wir gehört haben, dass dein und meine Gerechtigkeit, dass dein und meine Weisheit keine Garantie dafür ist, lange zu leben. Wenn jetzt aber jemand denkt, je frommer ich bin, je gerechter ich bin, je weiser ich bin, je mehr ich mich zu Tode abacker, ein frommes Leben zu leben, umso länger werde ich leben. Und Salomo sagt, nein, deine Frömmigkeit und deine Weisheit ist keine Garantie, lange zu leben. Übertreibe es nicht mit deiner geistlichen Frömmigkeit, sodass du dich, dein Leben und das Leben anderer durch deine scheinbare Frömmigkeit zerstörst. Es gibt nicht wenige Christen, die meinen, und vielleicht sitzen sogar einige von euch hier, durch ihre Frömmigkeit, durch ihre Geistlichkeit, die Länge ihres Lebens zu verlängern. Die meinen, dass es ihnen besser gehen wird, die meinen, dass sie ein ruhiges und stilles Leben haben, die meinen, dass sie besser sind als andere. Und Salomo sagt, nein, das ist eine Illusion. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Im Gegenteil, nicht selten ist es, dass diejenigen wirklich, auch die Christen, die so übermäßig geistlich und fromm leben wollen, sich wirklich jeglichen Freuden des Lebens berauben. Und deswegen sagt Salomo auch weiter, warum willst du dich zugrunde richten? Nun, wie ist diese Frage und diese Aussage von Salomo zu verstehen? Ich verstehe es so, dass diese Aussage deutlich machen soll, es gibt so eine übertriebene Frömmigkeit und so eine ungesunde Geistlichkeit, dass man sich selbst dadurch alle Freuden des Lebens raubt, das Leben nicht mehr genießen kann und sich selbst dadurch ins Unglück stürzt oder unglücklich wird. Salomo spricht hier über Christen, die den Fernseher verteufeln, und alle Christen als vom Glauben abgefallen bezeichnen, die einen Fernseher zu Hause haben. Salomo spricht hier über Christen, die Alkohol verteufeln und jeden verfluchen, der ein Glas Wein zum Essen genießen kann. Er spricht hier über Christen, die sich Kleidungsgesetze machen und jeden als ungeistlich und unfromm bezeichnen, der nicht dieselben Kleidungsgesetze hat wie er. Er spricht hier über Christen, die nur auf traditionelle Ernährung schwören und alle anderen verurteilen, die auch gern mal zu McDonald's gehen einmal im Jahr. Wieso? Naja, unser Körper ist ja der Tempel des Heiligen Geistes. Salomo spricht hier über Christen, deren Leben nur aus Regeln, Ordnungen und Gesetzen bestehen, um ja fromm und geistlich zu sein, um ja herauszustechen und um ja ein gutes, glückliches und langes Leben zu führen. Und Salomo sagt hier, nein, lass es. Raube dir selbst nicht die Freude an den guten Dingen dieses Lebens. Ich bin ein bisschen kontrovers heute, oder? Oder ist es Gottes Wort? Das ist Salomo. Schau dir gern mal einen Film an. Trink gern mal einen Schluck Wein beim Essen. Geh gern mal ins McDonald's. Sei nicht allzu fromm. Glaub nicht, dass all deine frommen Gesetze, die nicht aus dem Wort Gottes kommen, dich vor Gott wohlgefälliger machen. Deine Gerechtigkeit und deine Frömmigkeit hängt nicht davon ab, ob du einen Fernseher zu Hause hast, ob du dich immer schick kleidest oder ob du mal Wein trinkst oder nicht. Deine Frömmigkeit, deine Gerechtigkeit hängt einzig und allein an dem vollbrachten Erlösungswerk von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist meine Gerechtigkeit und durch ihn und den Glauben an Christus allein werde ich vor Gott bestehen, nicht durch meine Frömmigkeit. Und er hat mich berufen und befreit zum Gesetz der Freiheit. Das heißt, ich bin nicht mehr ein Knecht des Gesetzes und ich bin auch kein Knecht mehr meiner eigenen Gesetze oder der Gesetze anderer, sondern ich bin ein Knecht Christi Jesu und er hat mich berufen zur Freiheit des Evangeliums. Sei nicht allzu gerecht. Sei nicht allzu fromm, zerstör nicht dein Leben, zerstör nicht deine Ehe, zerstör nicht Geschwister, indem du auf sie schaust und dieselben Gesetze, die du auf dich selbst legst, auf andere legst, du wirst dich und andere zugrunde richten. Sei nicht allzu fromm. Aber halt, stopp, Moment mal. Das ist eine extreme Lebensweise, die wir meiden sollten. Aber die Gefahr besteht nun, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und zu sagen, okay, dann kann ich ja extrem gottlos leben. Und in der Weisheit unseres Gottes leitete der Heilige Geist Salomo genau dahin, dieses andere Extrem aufzuzeigen, um uns davor zu warnen. Das ist das zweite Extrem, vor dem Salomo warnt, die übertriebene Gottlosigkeit. Die übertriebene Gottlosigkeit. In Vers 17 geht Salomo auf dieses zweite Extrem ein und sagt, sei nicht allzu gottlos und sei nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Hier will Salomo etwas sagen, um es zu vermeiden, dass wir von der anderen Seite vom Pferd fallen. Nur weil du nicht allzu fromm leben sollst, heißt es noch lange nicht, dass du nun allzu gottlos leben darfst. Denn auch wenn der Gottlose manchmal länger lebt als der Weise, gibt es eine übertriebene Gottlosigkeit, die so töricht, so dumm ist, dass man sterben kann, ehe deine Zeit da ist. Das sagt uns der Text. Für Leute, die denken, ihnen sei alles erlaubt und in sexuelle Perversionen verfallen, ist das Risiko groß, früher zu sterben. Früher, als die Zeit gekommen ist. Für Leute, die Partys und übermäßigen Drogenkonsum praktizieren, ist das Risiko, früher zu sterben. Also eine übertriebene Gottlosigkeit führt dazu, dass man vielleicht sogar früher stirbt, als es vorgesehen war. Wir wissen, dass Gott ein souveräner Gott ist, aber dennoch. Leute, die in ihrer Torheit Autorennen durchführen, stehen in der Gefahr, früher zu sterben, als sie sollten. Oder wie es in Sprüche 23, Vers 3 heißt, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, die Einfältigen aber gehen weiter und erleiden Strafe. Deine übermäßige Gottlosigkeit, deine übermäßige Dummheit kann dazu führen, dass du in Unglück stürzt und früher stirbst. Also sagt Salomo hier, vermeide auch dieses Extrem. Übertriebene Gottlosigkeit zu vermeiden, wodurch du früher umkommst, als du solltest. Nun, nachdem Salomo uns diese beiden Extremen aufgezeigt hat, die wir meiden sollen, wir sollen es vermeiden, übermäßig fromm und weise zu sein, wir sollen es aber auch meiden, übermäßig gottlos zu leben, wie sollen wir dann leben? Wie sollen wir dann leben? Darauf gibt uns Salomo in Vers 18 die Antwort. Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Es ist gut, wenn du daran festhältst, in Bezug auf das, was Salomo sagte, nämlich nicht übermäßig fromm zu sein. Und ebenso solltest du deine Hand nicht davon abziehen, übermäßige Gottlosigkeit zu betreiben. Stattdessen ist der Mittelweg die Gottesfurcht zu bevorzugen. Der Gottesfürchtige, sagt Salomo, entgeht dem Allem. Dem Allem, diesen beiden Extremen. Jemand, der gottesfürchtig ist, der wird es vermeiden, übertrieben fromm zu sein. Jemand, der gottesfürchtig ist, der wird es vermeiden, übermäßig gottlos zu leben. Er wird diese beiden Extremen vermeiden. Stattdessen wirst du diesen Mittelweg gehen, nämlich, indem du Gott fürchtest, wirst du seine Gebote halten. Du wirst seinen Willen tun und du wirst alles vermeiden, was sich gegen Gott richtet. Du wirst versuchen, alles zu vermeiden, wodurch du Unehre zu Gott bringst. Du wirst alles vermeiden, wodurch du dich selbst irgendwie in Gefahr bringst. Ein gottesfürchtiges Leben ist der perfekte Mittelweg, um diese beiden ungesunden Extremen zu vermeiden. Weisheit lehrt uns also, das ist das Erste, was Salomo uns mitgeben will. Weisheit lehrt uns, Gott zu fürchten, und diese Gottesfurcht wird wiederum dazu führen, uns weder durch übermäßige Frömmigkeit die Freude am Leben zu rauben, ja, Gottesfurcht führt dazu, dass wir das Leben genießen werden, noch durch eine übermäßige Gottlosigkeit uns in den Tod zu stürzen. Das bewirkt die Gottesfurcht. Prüfe dich heute Morgen. Gibt es in deinem Leben einen Hang zu einem dieser beiden Extremen? Oder befindest du dich schon auf dem Mittelweg? Neigst du dazu, dir das Leben selbst schwer zu machen, indem du Dinge von dir selbst erwartest, die Gott nicht von dir erwartet? Neigst du dazu, dir das Leben selbst schwer zu machen, indem du Dinge von anderen erwartest, die Gott nicht von ihnen erwartet? Neigst du dazu, zu denken, dass deine übermäßige Frömmigkeit dich noch angenehmer vor Gott macht als das Erlösungswerk von Jesus Christus? Das ist Götzendienst. Das ist Gesetzlichkeit, das ist Pharisäertum, das ist Heuchelei, das ist übertriebene Frömmigkeit und Geistlichkeit, die wir unbedingt meiden sollten. Wenn du dich also hierin siehst, dann bekenn diese Dinge, bekenn sie vor Gott und bitte ihn, dieses Extrem zu vermeiden. Bitte ihn, dir mehr die Freude des Lebens zu geben, dich mehr gottesfürchtig zu machen, zu erkennen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, damit du den Willen Gottes tust, nicht deinen eigenen Willen. Aber vielleicht sitzt du heute hier und neigst zu dem anderen Extrem, zu der übermäßigen Gottlosigkeit. Und du denkst, es gibt gar keinen Gott, der mich richten wird. Ich kann leben, wie ich will. Ich kann machen, was ich will. Dann solltest du wissen, dass es einen Tag geben wird, wo du vor deinem Schöpfer stehen wirst. Und dieser Tag wird früher kommen, als du glaubst. Für dich gilt der Aufruf, tu Buße. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Lass dich mit Gott versöhnen, indem du auf ihn blickst, der am Kreuz für die Sünden seines Volkes gestorben ist. Und du wirst mit Gott versöhnt werden und er wird seine Furcht in dein Herz hineinlegen, sodass du es meiden wirst, übermäßig fromm zu sein und übermäßig gottlos zu sein, sondern du wirst in den Wegen Gottes wandeln. Das ist das Erste, was wir lernen, wie eine wirklich weise Person aussieht. Er ist gottesfürchtig, sie ist gottesfürchtig. Das Zweite, was Salomo uns hier lehren will, Weisheit ist sich der Universalität der Sünde bewusst. Die Verse 19 bis 22. Weisheit ist sich der Universalität der Sünde bewusst. Wir haben gelernt, dass wir als Christen manchmal dazu geneigt sind zu denken, je frommer und je gerechter man lebt, umso länger und friedlicher wird das Leben. Doch hier wurden wir hoffentlich vom Gegenteil überzeugt. Gleichzeitig neigen wir als Christen auch dazu zu denken, je weiser wir sind, umso sündloser und perfekter sind wir. Manchmal sind die Christen irgendwie komisch und sie meinen, sie seien irgendwie besser als die Menschen da draußen. Ich bin nicht besser als irgendein Gottloser da draußen, ich bin nur besser dran. Ich bin begnadigt, aber ich bin nicht besser. Und genau auf diese falsche Denkweise, die wir Christen manchmal haben, will Salomo eingehen, indem er uns aufzeigt, dass kein Mensch ohne Sünde ist, egal wie weise man ist. Erneut bildet Vers 19 das Fundament dieser Argumentation, wo Salomo sagt, die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Mit dieser Aussage will Salomo zunächst die Bedeutung und den Nutzen der Weisheit hervorheben. Und ein Kommentator bringt diese Aussage von Salomo auf den Punkt, indem er Folgendes schrieb. Der Sinn dieses Ausspruchs besteht darin, dass Weisheit weit wichtiger ist als andere menschliche Eigenschaften. Gewöhnlich betrachten wir politische Autoritäten als die bedeutendsten und einflussreichsten Personen einer Stadt. Sie verfügen über die Macht und treffen wichtige Entscheidungen. Salomo stellt diese Sichtweise jedoch in Frage, indem er betont, dass ein einzelner weiser Mensch stärker, also bedeutender und wirkungsvoller ist als 10 solcher Amtsträger. Also wenn die Stadt Waiblingen 10 Amtsträger hat, die äußerst töricht sind, dann ist von diesen über 50 oder 70.000 Einwohnern in dieser Stadt ein einziger Mann oder eine einzige Frau, die Weise ist, wertvoller und bedeutender wie die 10 Machthaber, die da oben sitzen. Das ist die Aussage von Salomo. Daher ist es zu bevorzugen, weise zu sein, als irgendeine hohe Position anzustreben. Du wirst deinem Haus, du wirst deiner Gemeinde und du wirst deinem Land einen größeren Dienst erweisen, wenn du an Weisheit zunimmst, als wenn du irgendeine wichtige Position innehast. Ist uns das bewusst? Wir streben oft irgendwie nach Anerkennung, nach Position, nach Amt und so weiter und so fort. Du bist wertvoller, du bist wichtiger, du bist effektiver für dein Umfeld, nicht wenn du eine einflussreiche Position innehast, sondern wenn du göttliche Weisheit hast. Dennoch sollte diese Tatsache uns nicht zu dem falschen Schluss führen, zu denken, dass solche weisen Menschen irgendwie besser und sündloser sind wie die anderen. Nein, auch sie sind Menschen, auch sie sind Nachkommen Adams und auch sie stehen unter dem Fluch der Sünde. Darauf geht Salomo in Vers 20 ein. Denn Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf der Erde, der Gutes tut und nicht sündigt. Salomo will deutlich machen, dass selbst der weiseste Mann ein Sünder ist. Selbst der weiseste Mann ist nicht vollkommen. Jeder Mensch, selbst der weiseste, selbst der gottesfürchtigste, selbst der frommste Mensch ist ein Sünder und daher fehlerhaft. Ja, weise Menschen sind von großem Nutzen. Sie sind sehr wertvoll. Doch sei dem klar, dass auch sie Sünder sind. Auch sie machen Fehler, auch sie werden enttäuschen, auch sie sind nicht perfekt und auch sie werden nicht auf alles eine Antwort haben. Wenn Salomo hier sagt, dass es unter den Menschen keinen Gerechten gibt, der Gutes tut, dann sagt er damit nicht, dass es niemanden gibt, der gerecht ist. Wir wissen, dass Gott Sünder allein durch Gnade und allein mittels des Glaubens gerecht spricht, das heißt, ihnen die Sünden vergibt und ihnen die Gerechtigkeit von Jesus Christus überträgt. Wenn Salomo hier sagt, dass es unter den Menschen keinen Gerechten gibt, der Gutes tut, dann sagt er damit, Entschuldigung, ich bin weiter gegangen als geplant. Dann sagt er damit, dass es selbst unter denen, die gerecht gesprochen sind, Menschen gibt, die Fehler machen, die nicht vollkommen sind, die nicht perfekt sind. Selbst wir als Christen, die wir durch Gnade gerecht gesprochen sind, die wir die Weisheit von Gott empfangen haben, sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht sündlos. Und um diesen Gedanken zu illustrieren, geht Salomo weiter in den nächsten zwei Versen und sagt, auch richte dein Herz nicht auf alle Worte, die man redet, damit du nicht deinen Knecht dir fluchen hörst, denn auch viele Male dein Herz weiß es, hast auch du anderen geflucht. Siehst du, sagt Salomo, jeder Mensch sündigt, denn jeder Mensch hat bereits andere Menschen geflucht und über sie gelästert. Das ist so die Aussage zusammengefasst. Doch Salomo will uns hier einen wichtigen Ratschlag geben, wie wir damit umgehen sollen, wenn Menschen gegen uns sündigen. Wie sollen wir damit umgehen, wenn wir hören, dass andere Menschen uns fluchen? Dass andere Menschen gegen uns sündigen. Er nimmt hier das Beispiel von einem Meister und von einem Knecht und sagt, dass der Meister nicht darauf hören soll, wenn sein Knecht über ihn flucht, wie schlecht sein Knecht über ihn redet. Wieso soll der Meister nicht darauf hören, wenn sein Knecht über ihn flucht und schlecht über ihn redet? Naja, weil der Meister nicht besser ist als sein Knecht. Auch er hat schon viele Male genau das Gleiche getan. Auch er hat schon viele Male geflucht. Also er ist nicht besser als sein Knecht. Mit anderen Worten, sei nicht beleidigt, sei nicht schockiert oder verärgert, wenn du hörst, wie andere gegen dich sündigen, denn du bist nicht besser als sie. Wie oft regen wir uns über Menschen auf, die gegen uns sündigen, und reflektieren uns selber gar nicht und schauen nicht selber in den Spiegel, weil wenn wir dies tun würden, dann würden wir einen Sünder vor dem Spiegel stehen sehen. Denke nicht, dass deine Weisheit dich zu einem sündlosen Menschen macht, dich zu einem besseren Menschen macht, wie der andere Sünder. Akzeptiere die ernüchternde Tatsache, dass alle Menschen universell Sünder sind, daher nimm es dir nicht zu Herzen, wenn andere gegen dich sündigen. Ich denke, diese Wahrheit und diese Weisheit sollte wie ein Schutzmechanismus für unser Leben sein. Denn wir erleben jeden Tag irgendwelche Angriffe und Anfeindungen und Sünden gegen uns. Und wie reagieren wir darauf? Schießen wir zurück? Regen wir uns auf? Werden wir bitter gegen diese Personen? Ich glaube, wenn wir alle erkennen, dass ich nicht besser bin wie die Person, die gegen mich gesündigt hat, dann ist es absolut heilsam und ein Schutzmechanismus für uns. Als der berühmte Erweckungsprediger George Whitefield einst heftige Angriffe erlebte gegen sich, schrieb er einem Freund in einem Brief folgende Worte. Alles, was die Menschen über mich sagen, berührt mich kaum. Und es waren heftige Sachen. Denn ich weiß selbst weit mehr Schlechtes über mich, als sie je vorbringen könnten. Mein Herz ist zutiefst verdorben. Wenn Gott mich sich selbst überließe, wäre ich ein außergewöhnlich großer Sünder. Doch ich vertraue darauf, dass seine erlösende Liebe uns nicht loslässt. Meine erste Reaktion wäre, wenn jemand mich kritisiert, was hast du für ein Problem mit mir, schau mal auf dich selber. Seine Reaktion war, die haben gar keine Ahnung, wie böse ich eigentlich wirklich bin. möge der Geist Gottes diese Haltung in dir und mir hervorbringen, immer mehr. Nicht gleich in die Abwehrhaltung zu gehen, nicht gleich das Geschütz rausholen und zurückschießen, sondern zu verstehen, ja, du hast vollkommen recht. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du sogar nicht mal ansatzweise das gesagt, wie böse ich eigentlich wirklich bin. Weisheit erkennt die Universalität der Sünde, damit es eingeschlossen, Weisheit erkennt die eigene Verdorbenheit des Herzens. Und dies ist heilsam. Dies ist heilsam in Bezug auf Konflikte. Studiere daher viel dein eigenes Herz. Das ist die Aufforderung. Studiere viel dein eigenes Herz. Und je mehr du dein Herz erforschst, im Lichte Gottes, je mehr wirst du deine Verdorbenheit sehen. Je mehr wirst du die Boshaftigkeit sehen. Je mehr wird die Schlacke und der Dreck hervorkommen. Und es wird schmerzhaft sein, aber es wird gleichzeitig heilsam sein. Weil du gar nicht mehr so sehr auf diese kleinen Splitter in den Augen der anderen siehst, sondern vielmehr diesen Balken in deinen Augen immer mehr erkennen wirst. Das wird heilsam sein. Also studiere viel dein eigenes Herz, deine eigene Verdorbenheit. Das ist Weisheit. Weisheit erkennt die Universalität der Sünde. Salomo fährt fort und geht auf einen dritten Bereich ein, woran wir eine weise Person erkennen, nämlich Weisheit erkennt seine eigenen Grenzen. Die Verse 23 bis 24. Weisheit erkennt seine eigenen Grenzen. Nachdem Salomo berichtet hat, welche positiven Auswirkungen die Weisheit in deinem Leben haben wird, will er nun aufzeigen, dass die Weisheit aber auch ihre Grenzen hat. Er sagt in Vers 23, das alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Das alles, sagt Salomo, bezieht sich auf das, was Salomo zuvor sagt. Also, dass man es vermeiden sollte, überaus gerecht und übertrieben gottlos zu sein und stattdessen den Weg der Gottesfurcht wählen sollte. Und auch, dass die Weisheit besser ist, als ein Amt zu bekleiden. Jedoch sollte man dabei nicht vergessen, dass selbst die weisesten Menschen immer noch Sünder sind. Gleichzeitig bezieht sich das alles auch auf das, was in den nächsten Versen noch kommen wird. Das alles also hat Salomo mit Weisheit geprüft. Das heißt, er hat von all seinem Wissen, von all seinem Können Gebrauch gemacht, um all diese unterschiedlichen Bereiche des Lebens zu untersuchen und zu erforschen. Und was war sein Ziel damit? Er sagt, ich will weise werden. Vers 23, ich will weise werden. Sein Ziel war es, wie wir bereits im Buch gesehen haben, in Kapitel 1, Vers 13 oder in Kapitel 2, Vers 3, weise, klug zu sein, einsichtig zu sein. Das war sein Ziel. Er wollte an Wissen, an Weisheit zunehmen. Doch wir haben bereits gesehen, dass Salomo auch diese Sache als nichtig abgetan hat, weil er erkennen musste, dass er nicht alle Dinge dieses Lebens verstehen kann. Und zu dem Schluss kommt er auch hier, denn er sagt weiter, aber sie blieb fern von mir. Sie blieb fern von mir. Das sagt der weiseste Mensch, der jemals auf diesem Erdboden gelaufen ist, neben Jesus Christus. Die Weisheit blieb fern von mir. Sie hat ihre Grenzen. Es ist, als würde Salomo in seinem Sessel der Meditation sitzen und über all diese Dinge nachdenken, über all das Leben nachdenken und zu so tiefen und glorreichen und herrlichen Erkenntnissen kommen, wie noch nie zuvor ein Mensch solche Dinge erkannt hat. Doch am Ende sitzt er dran und sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe erkannt, dass ich nichts erkannt habe. Ich habe erkannt, dass es alles noch viel, viel tiefer geht. Genau zu diesem Schluss kommt er auch hier in Vers 24, sagt er, fern ist das, was ist und tief, tief, wer kann es erreichen? Also wieso kommt Salomo und wieso kommt jeder Mensch in gewisser Weise, egal wie klug er ist und egal wie viel er forscht, an seine Grenzen, wenn es darum geht, Weisheit und Erkenntnis zu erlangen? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, dass Salomo nicht nur verstehen wollte, was ist, sondern Salomo wollte vielmehr verstehen, wieso etwas ist. Das Was ist oft leicht zu beantworten, aber das Wieso geht tief. Das Wieso bleibt uns oft erspart oder wir werden es nicht erforschen. Das Was ist leicht zu beantworten. Okay, da ist ein Gerechter, der stirbt früh und da ist ein Gottloser, der lebt lange. Das ist das Was. Das ist einfach, das ist eine Tatsache. Aber wieso? Wieso? Das geht tief, tief, sagt Salomo. Und wer kann es erreichen? Wieso stirbt der Gerechte früher als der Gottlose? Wieso sind alle Menschen Sünder? Wieso hat Gott dies überhaupt zugelassen? Wieso all das Leid? Wieso? 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 Und auf viele dieser Fragen bekommen wir keine Antworten. Und das ist, was Salomo sagt. Die Weisheit blieb fern von mir. Hier kommt Salomo an seine Grenzen. Hier kommt jeder Mensch an seine Grenzen. Das ist eine quälende Tatsache für uns alle. Wir wollen Antworten haben, aber sie bleiben uns oft fern. Mit anderen Worten, du wirst nicht auf alle Fragen des Lebens eine Antwort haben. Und das ist gut so. Das ist Weisheit. Weisheit erkennt seine eigenen Grenzen. Wenn du diese Grenzen nicht erkennst und wenn du diese Grenzen nicht akzeptierst, bist du nicht nur nicht weise, sondern du wirst sehr unglücklich werden im Leben. Weil diese Fragen dich durchbohren werden. Sie werden dir schlaflose Nächte bereiten. Sie werden Zweifel und Bitterkeit in dir hervorheben, gegen andere Menschen und gegen Gott. Du wirst diese Wieso-Fragen niemals beantworten können und es wird dich töten. Weisheit besteht darin, sich selbst einzugestehen und zu erkennen, es gibt Grenzen und die muss ich akzeptieren. Es gibt Dinge, auf die werde ich niemals eine Antwort haben, so wie es bei Hiob der Fall war. Aber ich muss sie akzeptieren. Gleichzeitig sollte diese Tatsache, dass wir nicht auf alles im Leben eine Antwort bekommen, dazu führen, dass wir resignieren und sagen, alles klar, dann höre ich auf zu forschen, dann sollte ich lieber keine Weisheit erlangen. Nein, auch hierauf gibt uns Salomo ein gesundes Gegenstück, was uns zum vierten und letzten Punkt führt. Weisheit sucht nach richtigen Urteilen. In den Versen 23 bis 24 hat Salomo uns aufgezeigt, Weisheit hat ihre Grenzen, aber nun ab Vers 25 und den folgenden Versen zeigt Salomo auf, und wenn ihr den Text nochmal lesen werdet, dann werdet ihr dort sehen, dass ihr diese Wörter wie suchen und gefunden immer wieder verwendet. Also Salomo, obwohl er erkannt hat, er hat nicht auf alles eine Antwort, sucht er trotzdem nach richtigen Urteilen. Das ist auch Weisheit. Weisheit sucht nach richtigen Urteilen. In Vers 25 sagt Salomo, ich wandte mich und mein Herz richtete sich darauf, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen und zu erkunden und zu suchen und zu erkennen, dass die Gottlosigkeit Torheit ist und die Narrheit Tollheit. Obwohl Salomo erkannte, dass er in seiner Weisheit an seine Grenzen kommt, hat er nicht aufgehört, nach Weisheit zu erforschen. Er strebte danach, sagt er, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen. Das hebräische Wort Urteil erkennen bedeutet etwas abwägen, etwas planen, etwas kalkulieren, um ein richtiges Urteil, also ein richtiges Ergebnis dadurch hervorzubekommen. Also planen, kalkulieren, abwägen. Und zwar richtete Salomo seinen Fokus hier in unserem Abschnitt darauf, dass die Gottlosigkeit Torheit ist und die Narrheit Tollheit. Mit anderen Worten, Salomo versuchte zu erforschen, worin die Gottlosigkeit und die Narrheit besteht und dass das Ergebnis dieser Dinge, dieser Gottlosigkeit und Narrheit, nur Dummheit ist. Das war sein Bestreben, liebe Geschwister. Weisheit besteht auch manchmal darin, die Sünde, die Gottlosigkeit und die Folgen dieser Dinge zu erforschen. Und in den nachfolgenden Versen liefert Salomo uns dann das Ergebnis von seinen Nachforschungen und zeigt uns drei Dinge auf. Zum einen berichtet er uns, dass er etwas gefunden hat, das bitterer ist als der Tod. Als zweites berichtet er uns, dass er einen besonderen Mann unter Tausenden gefunden hat. Und schließlich berichtet er, dass er noch herausgefunden hat, dass der Mensch eigentlich gut geschaffen wurde, aber sich selbst zugrunde gerichtet hat. Das sind diese drei Erkenntnisse, die Salomo bekommen hat, indem er gesucht und geforscht und erkundet hat, dass die Gottlosigkeit Torheit und die Narrheit Tollheit ist. Lass uns diese drei Erkenntnisse nun betrachten. Also das Erste, was Salomo erkannte bei seinen Nachforschungen ist, die verführerische Frau ist bitterer als der Tod. Die verführerische Frau ist bitterer als der Tod, Vers 26. Und ich fand, was bitterer ist als der Tod, die Frau, die Netzen gleicht und deren Herz Fanggarne, deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Salomo spricht hier über etwas, das er als bitterer als den Tod empfindet. Nun, der Tod ist wohl das Bitterste, was wir Menschen auf dieser Erde kennen. Und wenn Salomo hier von etwas spricht, das sogar noch bitterer ist als das, was am bittersten ist auf dieser Erde, dann sollten wir darauf hören. Was genau ist denn bitterer als der Tod? Salomo spricht hier von einer Frau. Und dabei spricht er nicht von einer gewöhnlichen Frau, sondern von einer Frau, die Netzen gleicht und deren Herz Fanggarne und deren Hände Fesseln sind. Solch eine Frau ist bitterer als der Tod. Nun, ein Fanggarn ist ein Netz oder ein Geflecht aus Fäden, um Tiere zu fangen. Es beschreibt also ein Mittel, wodurch man jemanden mit List und Verführung fängt. Aber diese Frau ist nicht nur so verführerisch mit ihren Fanggarnen, sondern Salomo sagt auch, dass ihre Hände sind wie Fesseln. Das heißt, wenn sie ihren Fanggarn ausgeworfen hat und ihr Opfer gefangen hat, dann fesselt sie diesen auch noch. Das heißt, er kommt nicht aus ihren Klauen heraus. Kurz gesagt, Salomo spricht hier von einer listigen, einer verführerischen, einer fesselnden Frau, die einen Mann zur Sünde verleitet. Solch eine Frau ist bitterer, schlimmer, ja grausamer als der Tod selbst. Nun, Salomo spricht aus Erfahrung. Wenn wir Salomo studieren, dann lernen wir, dass er über 1000 Nebenfrauen hatte. Er kennt Frauen. Wenn jemand weiß, wie Frauen sind, dann Salomo. Und wahrscheinlich musste er viele solcher bitterer Erfahrungen machen mit solchen Frauen, die er geliebt hat, von anderen Königen, von anderen Nationen, von gottlosen Nationen. Und sie waren wie Fanggarne, sie waren wie Fesseln. Und sie haben ihn gefesselt und sie haben ihn und dadurch das ganze Königreich Israel in den Ruin gestürzt, weil er sich von ihnen hat fesseln lassen. Und deswegen will Salomo uns hier lehren, was er erlebt hat, was bitterer ist als der Tod, solch eine Frau. Und Salomo zeigt aber uns auch auf, wie man diesen Fanggarnen und diesen Fesseln von solch einer Frau entgehen kann. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Hier kommen wir wieder zurück zum ersten Punkt. Die Gottesfurcht. Gott wohlgefällig zu leben, bewahrt uns vor vielen Sünden. Aber wenn wir die übermäßige Gottlosigkeit praktizieren und lieben, dann werden wir gefangen werden von solch einer Frau. Wer so lebt, wie Gott es will, wer Gottes Willen sucht, wer im Gebet kämpft, dass Gott ihm hilft, nach seinem Willen zu leben, wer Gott fürchtet, wer auf den Wegen Gottes wandelt, sagt uns der Text, der wird entkommen. Der wird solch einer Frau entkommen. Und liebe Männer, wir wissen alle ganz genau, dass wir in dem Kontext unserer heutigen Zeit nicht nur von den Frauen da draußen sprechen, sondern von den Frauen im Internet. Bist du gefangen von den Fanggarnen der Frauen im Internet? Bist du gefangen von den Fesseln der Frauen im Internet? Dann liegt es vielleicht daran, dass du nicht genug Gottesfurcht hast. Und lass mich hier ganz klar und direkt zu dir sprechen. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass es dir an Gottesfurcht mangelt, wenn du dort gefangen bist. Denn je gottesfürchtiger du lebst, umso mehr wirst du fliehen. Wenn du gefangen bist in diesen Netzen, zeigt es mir, dass es dir an Gottesfurcht mangelt. Ich laufe auf der Straße herum und ich lebe mein Leben und versuche, meine Blicke zu bewahren. Nicht in erster Linie, weil ich meine Frau nicht schaden will. Das ist auch ein Grund. Der erste und wichtigste Grund, wieso ich versuche, nicht auf andere Frauen zu schauen und mich nicht von ihnen gefangen nehmen zu lassen, ist, weil ich Gott fürchte, mehr als alles andere. Was wird Gott mit dir und mir tun, wenn wir uns von diesen Frauen fangen lassen? Und deswegen, wir kommen wieder zu diesem Punkt zurück. Wir brauchen mehr Gottesfurcht. Je gottesfürchtiger du bist, umso mehr wirst du dich hüten vor diesen Dingen. Je weniger Gottesfurcht in deinem Leben da ist, umso schneller wirst du gefangen werden. Umso schneller wirst du gefangen werden. Strebe nach der Gottesfurcht. Kämpfe nach der Gottesfurcht. Flehe auf deinen Knien mit Fasten und Beten, dass Gott seine Furcht in dein Herz legt und dich bewahrt vor solch einer Frau. Das ist das Erste, was die Weisheit erkennt, wenn sie die Gottlosigkeit betrachtet. Da gibt es Frauen, die die Männer verführen. Das Zweite, was Salomo erkennt, ist, nur ein Mann ist würdig. Nur ein Mann ist würdig, die Verse 27 bis 28. Dort sagt Salomo: Siehe, dies habe ich gefunden, spricht der Prediger, indem ich eines zum anderen fügte, um ein richtiges Urteil zu finden. Also er sagt erneut, ich habe versucht, ein Urteil zu fällen, und zwar in Bezug auf was? Vers 28. Was meine Seele immerfort gesucht und nicht gefunden und ich nicht gefunden habe, ist dies: Einen Mann aus Tausenden habe ich gefunden, aber eine Frau unter diesen allen habe ich nicht gefunden. Nun, liebe Gemeinde, liebe Frauen, dieser Vers war für mich die größte Herausforderung in der ganzen Vorbereitung. Und ich habe viele Kommentare gelesen und war meistens unzufrieden mit dem, was dort drin stand. Was meint Salomo, wenn er hier davon spricht, dass er einen Mann von tausend gefunden hat, aber von diesen tausend keine einzige Frau? Ich versuche es zu erklären, wie ich es verstehe. Es scheint auf den ersten Blick so auszusehen, dass Salomo ganz allgemein keine sonderlich gute Sicht generell über den Menschen und noch weniger über die Frauen hatte. So kommt es zumindest rüber, denn Salomo sagt hier unter den Männern, also generell unter den Menschen, habe ich vielleicht einen einzigen Mann gefunden, aber der gut war, aber von den Frauen habe ich niemanden gefunden. Also wir können es generell sagen, dass er gesehen hat, die Menschen im Allgemeinen sind nicht sonderlich gut. Dabei stellt sich die berechtigte Frage, was genau hat er denn bei den Männern und auch bei den Frauen gesucht, um zu solch einer Schlussfolgerung zu kommen? Und einige Kommentare sind sich hier einig gewesen, dass Salomo hier bei den Männern nach einem Mann suchte mit den Tugenden, genauso wie ein aufrichtiger Mann sein sollte, wie Gott sich ihn denkt. Und dass er auch bei den Frauen nach einer Frau gesucht hat mit genau solchen Tugenden, wie Gott sich eine Frau vorgestellt hat. Nachdem hat er bei den Männern gesucht und er hat tausende Männer beobachtet. Und nachdem hat er bei den Frauen gesucht und er hat tausende Frauen beobachtet. Genau nach solch einem perfekten Musterbeispiel. Doch das Ergebnis von Salomo war ernüchternd. Bei den Männern fand er nur einen und bei den Frauen fand er keine einzige. Mit anderen Worten, Salomo erkannte, dass sowohl Männer als auch Frauen nicht so leben, wie sie leben sollten. Mir hat sehr geholfen, was der Kommentator John Gill zu dieser Stelle schrieb, und ich möchte ihn zitieren, und ich denke, dann wird uns auch einiges noch deutlicher werden, beziehungsweise dort bekommen wir noch einige wichtige Hinweise, die zu beachten sind. Er schrieb: Salomo hatte möglicherweise großen Respekt vor den tausend Frauen, die seine Ehefrauen oder Konkubinen waren. Doch unter all diesen fand er keine einzige, die den zuvor beschriebenen Charakter aufwies. Das ist jedoch nicht als allgemeine Aussage über alle Frauen zu verstehen. Salomo wusste sicherlich, dass es zu allen Zeiten gute Frauen gegeben hat, vielleicht sogar mehr als gute Männer. Das hilft schon mal, oder? Auch in seiner eigenen Zeit gab es viele von ihnen, selbst wenn die Frauen, mit denen er besonders eng verbunden war, nicht dazugehörten. Darin lag sein Unglück. Seine sündhaften Beziehungen zu ihnen sind es, die er beklagt und bereut. Man kann die Aussage auch anders deuten, jetzt hört gut zu. Unter allen Menschen habe ich einen Mann gefunden, den Messias, der frei von Erbsünde ist, doch unter allen Töchtern Evas habe ich keine Frau gefunden, die frei davon wäre. Wir sehen Christus hier drin. Dass Salomo sagt, unter all den Menschenkindern, wie Gott sie eigentlich geschaffen hat, habe ich niemanden gefunden, der so sein sollte, wie Gott sie geschaffen hat, außer einen. Und auch wenn der Messias noch nicht gelebt hat, hat der Geist Gottes Salomo geleitet, und ich möchte so frei sein zu sagen, dass der Geist Gottes ihn getrieben hat, dies aufzuschreiben, um uns zu zeigen, dass es einen einzigen Menschen gab, der jemals gelebt hat, der diesen perfekten Standard erfüllt hat, den Gott von uns fordert, nämlich Jesus Christus von Nazareth. Der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, in vollkommener Harmonie und Perfektion gegenüber dem Gesetz Gottes. Er hat nicht einen einzigen Fehler getan, nicht eine einzige Sünde getan. Nicht einen Augenblick in seinem Leben hat er seinen Gott nicht so geliebt, wie er ihn lieben sollte. Er war perfekt und sündlos. Und an ihm allein hängt unsere ganze Rettung. Und weil es diesen einen Menschen gab unter Tausenden, ja Zehntausenden und Millionen, können wir Hoffnung haben. Und ich denke, dass diese Nachforschung und dieses Ergebnis von Salomo, dass es unter den Menschenkindern keinen Perfekten gab, außer einen, führte ihn zu einer dritten und letzten Erkenntnis, nämlich jeder Mensch geht in die Irre, Vers 29. Dort heißt es, allein siehe, dies habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, sie aber haben viele Ränke gesucht. Das ist so das Schlussergebnis von ihm, sehr ernüchternd. Er erkennt und er kannte die fünf Bücher Mose, er kannte den Schöpfungsbericht, weil er sagt hier, dies habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Mit anderen Worten, Gott hat den Menschen gut geschaffen und hierbei denkt er ganz bestimmt an den Schöpfungsbericht, wo Gott alles geschaffen hat nach 6 Tagen und dann sah Gott alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 1, Vers 31, auch der Mensch war sehr gut geschaffen, der Mensch war perfekt in seinem moralischen, charakterlichen und äußerlichen, alles war vollkommen gut geschaffen von Gott, ohne Sünde. Die ersten Menschen, Adam und Eva, sie lebten heilig und rein in perfekter Harmonie mit ihrem Schöpfer im Garten. Ihr Herz war aufrichtig vor Gott. Sie liebten Gott. Sie wandelten in seinen Wegen. Da war alles perfekt. Keine Sünde, kein Elend, kein Chaos, kein Hebel, keine Nichtigkeit. Doch Salomo beschreibt uns mit sehr wenigen Worten, was wir aus 1. Mose Kapitel 3 herauslesen. Von dem Sündenfall. Salomo sagt hier, sie aber haben viele Ränke gesucht. Gott hat gut geschaffen, sie aber. Nicht Gott, nicht der Satan, sie aber. Der Mensch hat sich von Gott losgesagt. Der Mensch hat die Gebote Gottes übertreten. Der Mensch hat sich gegen Gott, seinen Schöpfer, aufgelehnt. Der Mensch aber hat gegen Gott rebelliert. Sie haben viele Ränke, also vieles Böses, vieles Krummes, vieles Schlechtes gesucht. Sie sind in Sünde gefallen. Das ist, was uns Mose in wenigen Worten beschreibt, kurz vor der Sintflut. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. 1. Mose 6, Vers 5. Salomo beklagt in diesem Buch immer wieder neu die Sinnlosigkeit des Lebens und das Elend des Lebens unter der Sonne. Und mit diesem einen Vers gibt er selbst die Antwort, wieso all dieses Elend und diese Sinnlosigkeit auf diese Erde gekommen ist. Weil der Mensch viele Ränke gesucht hat. Also was tat Salomo hier? Und das ist, was wir lernen sollen, die Anwendung. Er beschäftigte sich viel mit der Verdorbenheit des Menschen. Er beschäftigte sich viel mit der Sündhaftigkeit des Menschen. Er beschäftigte sich viel mit den Folgen der Sünde. Er beschäftigte sich viel mit den Konsequenzen der Sünde. Er beschäftigte sich viel damit, was wird passieren, wenn ich in die Fanggarne dieser einen Frau komme? Was wird passieren? Er beschäftigte sich mit den Menschen und erkannte unter all den Menschen nicht einen einzigen, der diesen Standard von Gott erfüllte. Er beschäftigte sich also viel mit der Sündhaftigkeit der Sünde. Und was, wohin führt das Studieren der Sünde? Es führt in der Regel dazu, wenn Gott uns Weisheit gibt, dass wir die Sünde meiden. Dass wir die Sünde meiden. Je mehr wir die Sünde studieren, je mehr wir die Folgen der Sünde erkennen, je mehr wir die Konsequenzen der Sünde erkennen, umso mehr werden wir uns fürchten vor der Sünde, umso mehr werden wir die Sünde meiden, umso mehr werden wir den Schrecken der Sünde sehen, umso mehr werden wir die Sünde hassen und von ihr fliehen. Manchmal ist das beste Gegenmittel das Gift selbst. So wie in manchen Fällen aus dem tödlichen Schlangengift das Gegenmittel zur Heilung solch eines Schlangenbisses hergestellt wird, ist das Gegenmittel für Sünde, sich mit der Sünde zu beschäftigen. Studiere also deine eigene Sünde. Beobachte das sündhafte Verhalten von anderen, nicht um sie zu verurteilen, nicht um zu denken, du bist besser als sie, sondern um die Universalität der Sünde zu erkennen und die Boshaftigkeit der Sünde zu erkennen und um die Konsequenzen der Sünde zu erkennen und um alles dafür zu tun, nicht zu sündigen. Und so konnten wir anhand dieses Textes vier Ergebnisse oder vier sichtbare Früchte echter Weisheit erkennen. Ich möchte zusammenfassen. Erstens besteht wahre Weisheit darin, sich vor geistlichem Perfektionismus zu bewahren und gottesfürchtig zu leben. Dadurch wirst du vor schlechten, extremen Lebensweisen bewahrt. Zweitens besteht wahre Weisheit darin zu erkennen, dass alle Menschen, inklusive dir selbst, Sünder sind. Dadurch wirst du davor bewahrt, bitter gegen Menschen zu werden, die gegen dich sündigen. Drittens besteht wahre Weisheit darin, sich einzugestehen, nicht immer auf alles eine Antwort zu haben. Dadurch wirst du bewahrt, bitter gegen Gott zu werden. Und viertens besteht wahre Weisheit darin, sich auch mit der Sündhaftigkeit der Sünde zu beschäftigen. Dadurch wirst du bewahrt, in große Sünde zu fallen. So haben wir gelernt, wie effektiv eine gottgewirkte Weisheit in deinem Leben wirkt. Ich denke, wenn wir diese Dinge beherzigen, dann werden wir wirklich Gott wohlgefällig, gottesfürchtig wandeln und seinen Segen über uns erfahren. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns danach strebt, diese Weisheit zu bekommen. Und wie können wir dies erlangen? Na, es gibt mindestens eine wichtige Sache, wie wir diese Weisheit bekommen, und zwar indem wir dafür beten. Und so möchte ich schließen diese Predigt mit den Worten aus Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Amen.